Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Berlin ist over, glaube ich, gerade. So hart das klingt, und das tut ja auch weh, zu merken, die Stadt für mich, für die Anfang 20-Jährigen, die da mit großem Abenteuerempfinden an der Ampel stehen, natürlich nicht. Wobei ich auch sagen würde, boah, also die Miete, das müssen die sich auch irgendwie leisten können.
Total, absolut.
Also ich sehe eigentlich, wenn ich jetzt durch die Stadt dann doch mal mit dem Fahrrad und mit dem Moped fahre, ich sehe einfach, dass alles zumacht. Klar, es verändert sich, aber es ist nicht so, dass was zumacht und was Geiles hinkommt, sondern es wird zugemacht und kommt was Beschissenes hin. Wenn man jetzt irgendwie unten langfährt, am Mauerstreifen an der Spree, und rechts sieht man diese fürchterlich hässliche Dreckshalle, die jedes Jahr einen anderen Namen hat. Und dann kommst du vorbei und dann siehst du da, wo früher der Holzmarkt Bar 25 war, dann sind dann irgendwelche Hotels. Das sind ja alles bestimmt ganz wunderbare, nette Betreiber, die das Familienunternehmen
absolutes in der 12. Generation.
Ja, aber das sieht scheiße aus und ist total langweilig und es ist überhaupt nicht inspirierend. Es ist viel zu teuer. Es ist nicht aufregend.
Radio 1, die Hörbarust, klingt vielleicht heute ein bisschen anders als sonst, weil wir hier vor Publikum sind. Mit Vergnügen heißt dieses ganze Wochenende schon, und der König von Mit Vergnügen sitzt hier neben mir, und damit verrate ich schon, wer heute zu Gast ist, aber wie es sich gehört, gibt es natürlich eine anständige Vorstellung.
Radio 1, Hörbarust.
Und wenn ich groß bin, werde ich erst Popstar und dann Medienunternehmer und Podcaster. Genau diesen Satz wird unser heutiger Gast nicht gesagt haben, damals auf irgendeiner Schaukel oder Wippe im brandenburgischen Gröden. Und die Lehre zum Einzelhandelskaufmann war jetzt auch nichts, worin Matthias Matze Hilscher seine Seele und sein Herz versenken konnte. Aber er zog es durch. Matze wurde 1979 in Elsterwerda geboren. Mittlere Reife, Ausbildung, dann zupft er bei Virginia Jetzt, einer, wie er sagt, mittelerfolgreichen Band den Bass, die sich 2010 auflöst. Schon zu diesem Zeitpunkt organisiert er mit seinem Freund Pierre Veranstaltungen und Partys, und gemeinsam gründen sie Mit Vergnügen, das größte und erfolgreichste digitale Städtemagazin der Welt. Oder wenigstens Deutschlands. Zudem aber ist unser Gast mit Hotel Matze ziemlich nah dran an dem, was auch wir hier machen. Einen Interview-Podcast. Wöchentlich neu. Aber das ist hier sicherlich jedem und jeder bekannt. Feiern wir diese friedliche Koexistenz. Wir freuen uns jedenfalls, Matze Hilscher heute hier in seinem Home-Turf zu Gast zu haben.
Zwölftausend begeisterte Hörerinnen und Hörer hier in der Uber-Arena und du als Gast neben mir. Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Ich habe das Wort Home-Turf, ich habe mich gerade gefragt, was ist das?
Naja, das ist halt dein Habitat, wenn man so will. Ne?
Ah ja,
dein ganz natürliches
Gebiet.
Dein ganz natürliches, genau, mit Vergnügen. Damit hast du ja ziemlich viel zu tun, und das werden wir gleich natürlich auch inhaltlich noch streifen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, haben uns über zwei Interviews damals kennengelernt, und dein vorangegangener Besuch in der Hörbar liegt jetzt noch nicht ganz 10 Jahre zurück, aber fast. Und wenn du so zurückblickst, wenn du versuchst, dich selbst so ein bisschen zu analysieren, wie hast du dich verändert in den letzten 10 Jahren? Was ist dir abhanden gekommen? Vielleicht sogar glücklicherweise. Was hättest du gerne zurück?
Hoi, also das...
Ich dachte, als Warm-up wäre das...
Ja, Warm-up ist... Also, wir haben ja 1,5 Stunden Zeit.
Möchtest du die Frage gerne zurückstellen? Das würde aber bedeuten, dass du ja immer so im Hintergrund wie so eine App wahrscheinlich konzentriert und dich gar nicht auf meine anderen Fragen konzentrierst.
Ich habe das Erste, was ich gedacht habe, ich habe die Band-Shirts hinter mir gelassen und die Ringel-Shirts. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch so Ringel-Shirts getragen und dachte, es wäre super. Mhm. Und dann sagte mir mal eine Frau, du siehst aus wie ein Kind.
Entschuldige.
Und dann habe ich die ausgezogen. Und jetzt sind wir verheiratet. Nein. Ja, also das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Mhm. Hui, also ja.
Wir können aber auch wirklich diese Frage so ein bisschen hint anstellen, wenn du möchtest. Weil letztendlich ist ja dieses Erwachsener werden, könntest du sagen, wann du erwachsen geworden bist? Könntest du sowas sagen, wenn du auf dein Leben blickst?
Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass ich jetzt wirklich so alt bin, wie ich bin. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber ich habe immer gedacht, mit 40 noch, ich bin ja eigentlich noch 30. Ich bin ja noch so ein cooler Typ. Mhm. Und wenn ich jüngere Kollegen und Freunde, dann dachte ich immer, ich bin ja einer von denen. Und die wahrscheinlich haben das nicht so gedacht. Und jetzt bin ich so alt, wie ich bin. Und ich glaube, das ist so seit 2-3 Jahren so. Und jetzt, also es hört sich komisch an, das als 46-jähriger Mann zu sagen, ich glaube, ich bin erst seit 3 Jahren erwachsen. Also von meinem Gefühl her.
Was gehört denn deiner Meinung nach zum Erwachsensein dazu?
Akzeptieren, wie alt man ist. Aha. Auch merken, dass Veränderung nicht immer nur ein Abenteuer und cool ist, sondern dass es auch manchmal irgendwie ein bisschen zwicken kann. Ich merke es, dass ich ein bisschen konservativer werde an manchen Stellen. Und
kannst du ein Beispiel nennen? Weil in die Richtung ging meine ursprüngliche Frage auch. Dass man, glaube ich, mit zunehmendem Alter bei so ein paar Sachen kleiner wird im Kopf. Und andere aber wiederum vielleicht sogar so loslässt und auch im besten Fall gelernt hat, dass man darauf keinen Einfluss hat oder sich nicht über die falschen Dinge aufregen sollte oder so.
Na, ich merke zum Beispiel, dass ich nicht mehr, ich weiß jetzt viel mehr, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich kann jetzt wirklich Sachen lassen, die mir nicht gut tun.
Was tut dir nicht gut? Also ich weiß, dass du Alkohol nicht mehr trinkst seit vielen Jahren.
Ja, das ist das eine, aber auch zum Beispiel. Ich war jetzt gestern zum Beispiel auch hier und ich dachte so, ach, jetzt könnte man auch noch schön die Hecke durchtreten.
Ist das steht für wofür?
Hui.
Entschuldigung, die Hecke durchtreten, ich höre das wirklich zum ersten Mal.
Ja, irgendwie Party machen.
Aber hier scheinen das einige zu kennen.
Ja,
das heißt
vielleicht. Und dann weiß ich aber, wenn ich das jetzt tun würde, dann würde ich bis um zwei hier sein und morgen würde es mir nicht so gut gehen, gar nicht, weil ich habe ja nichts getrunken, aber weil mir es dann zu viel an sozialer Interaktion gewesen wäre. Und das kickt dann doll rein und das weiß ich, das würde mir dann heute nicht so gut tun, deswegen lasse ich das. Mhm. So, und darauf habe ich früher nicht geachtet oder ich weiß jetzt viel mehr, dass ich viel mehr Zeit für mich alleine brauche, nicht gegen andere, sondern für mich selber. So das, und dem kann ich viel mehr folgen und zu wissen, ah, okay, das tut mir gut, das nicht. Und wenn ich das mache und so weiter. Und das ist ja etwas sehr Vernünftiges, so. Dann nach Hause gehen, obwohl man eigentlich vielleicht sogar ein bisschen Lust hätte, die Hecke durchzutreten. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, ehrlicherweise, mit der Hecke, aber naja.
Weiß das jemand hier, gerade klang es so, als wenn jemand das erklären möchte.
Jetzt will es niemand gehört haben, ne?
Okay. Was nochmal?
Die Kuh fliegen lassen.
Ja, die Kuh fliegen. Das war nicht unbedingt eine Erklärung dafür, warum es Hecke durchtreten heißt, aber...
Die Kuh. Ja, ja. Und das würde ich sagen, das ist was Totales Erwachsenes und
ja.
Und vielleicht auch was Konservatives, keine Ahnung. Und bewahre natürlich auch ein paar Sachen, finde ich auch gut. Durch Berlin fahren, das kennst du vielleicht auch, sich über Sachen aufregen, die man früher irgendwie...
Lass uns über unser Verhältnis zu Berlin vielleicht. Ich habe jetzt gedacht, ich stelle das nicht an den Anfang. Wir wollen das, wir flechten das ein und sprechen
da. Haben wir da beide ein Thema, ne?
Ja, wir haben da beide ein Thema. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich auch so ein paar Gespräche von dir nochmal quer gehört und das Wort vollgepisste Matratzen kam mir einfach sehr bekannt vor. Und insofern, aber das müssen wir nicht. Wir versuchen das hier erstmal als sehr positives Gespräch zu platzieren.
Wir finden Berlin erstmal gut.
Also ich, jetzt ohne Quatsch, ich wüsste nicht, wo in Deutschland ich sonst leben wollen würde. München? Das kann ich mir nicht leisten. Also wenn ich Privatier wäre. München? Matze?
Ja.
Ja?
Also wäre eine Idee.
Okay, jetzt geht gerade schon die Hälfte der Leute geht gerade raus. Vielleicht können wir versuchen, noch so einen auf Lokalpatriotismus zu machen, bis die Veranstaltung zu Ende ist.
Ja, nee, ja? Also...
München ist ja auch wirklich, ich hätte es jetzt Hamburg gesagt, aber München ist ja schon auch echt eine Ansage. Ja, sorry, er meint es nicht so. Wir hören jetzt erstmal Musik.
Ui, ehrlich, es wird warm, ne?
Hände. So, pass auf, der erste Song.
Aber du würdest, nein, egal.
Ich war neulich da und muss zugeben, ich habe immer über München so gesprochen, oh, dieses München und diese komischen Leute da. Und ich war da und habe gedacht, oh, ist das schön hier. Oh Gott, ich werde 100.
Zusammen sind wir 200. Ja.
Nina Chuba hast du mitgebracht.
Ja.
Unsicher. Mhm. Wo kommt der Song her und warum hast du ihn dir ausgesucht?
Der Song kommt her, weil ich diesen Song wirklich unglaublich toll finde. Ich Nina Chuba als eine der aufregendsten Künstlerinnen, die wir jetzt so haben, finde. Und dieser Song, ich meine, die ist Mitte 20 und singt über Unsicherheit. Und ich bin Mitte 40 und denke, ja, das stimmt. Und der Song hat mich total berührt, als ich den, ich glaube, dieses Jahr das erste Mal gehört habe. Kam er, glaube ich, raus. Und das ist irgendwie so diese Wackeligkeit, die scheint nie wegzugehen. Und das ist ja irgendwie was Gutes auch.
Beruhigendes und Beunruhigendes zugleich. Ja, das stimmt. Gut, hören wir jetzt.
Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer. Mach oft dieselben Fehler, hab erst selten draus gelernt. Ich küsse die falschen Leute, brech mir tausendmal das Herz. Und ich bin viel zu gerne high, ich bin viel zu gerne high. Schau so lang in den Spiegel, bis mir irgendwas nicht passt. Google Kollagen und Filler und Tast danach, dass ich mich hasse. Ich hab Angst, was zu verpassen, such nach Frieden in der Nacht. Und frage mich vielleicht ein bisschen zu, auf was du gerade machst. Ich stolper durch die große, weite Welt, ich bin so unsicher. Ich bin auch nicht so gut da drin, ich leb gerade zum ersten Mal.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Matze Hielscher. Und ich stelle es dir frei, ob wir jetzt in deine Biografie einsteigen, also so richtig an den Anfang gehen, oder ob wir noch mal ein bisschen allgemeiner bleiben.
Das ist deine Sendung.
Ich weiß, danke. Aber ich möchte, dass du es dir aussuchst. Du sollst dich sehr wohlfühlen als mein Gast.
Oh, das finde ich total schön. Ich bin wahnsinnig gern Beifahrer. Und das heißt, also du fährst den Wagen, du fährst wo immer hin du willst, ich komme mit. Also ich sitze ja neben dir. Also ich.
Verantwortung abgeben wurde nie charmanter umschrieben. Gut, meinetwegen. Dann machen wir.
Tut mir leid.
Nein, das ist gar nicht schlimm. Ich kann es mir aussuchen. Du hast ja unglaublich viele Standbeine und viele Bälle in der Luft und immer auch neue Sachen probiert. Du hast auch Bücher geschrieben, im Wesentlichen über die Essenzen deiner Interviews. Du hast großartige Gäste interviewt, tolle Gespräche. Und eines dieser Bücher heißt Die Schule meines Lebens. Und da hast du ein Kapitel. Das heißt, meine Lieblingsfragen. Mhm. Das sind so 9 Fragen oder so. Und ich habe mir jetzt mal 3 davon rausgezogen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Mich zu konzentrieren, während ein Handy läuft. Ich lerne gerade, für mich endet gerade so die Zeit, Vater eines Kindes zu sein. Also unser Kind wird jetzt so Teenager. Und das lerne ich gerade, so diese Veränderung, die damit einhergeht, die ja auch mit einer, es ist eine Veränderung mit Abschied, da kommt was Neues und jeden Tag zu gucken, wer kommt da jetzt raus, das ist interessant und da würde ich sagen, also diese Zeit, die kenne ich noch nicht so gut und das lerne ich gerade, damit so umzugehen, auch mal doof gefunden zu werden, nicht mehr nur der beste Papa der Welt zu sein und sowas, das lerne ich gerade, ja.
Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
Dass ich wahnsinnig gern die Hecke durchtrete. ich glaube, ich bin meistens gelassen, aber auch nicht immer. Und ich glaube, die meisten Leute denken darauf, weil ich eine tiefe Stimme habe und so gelassen wirke, dass ich immer ganz gelassen bin. Aber die mich besser kennen, wissen, ganz gelassen ist er nicht.
Woran würde man das merken?
Man würde das merken, dass ich in den Themen hüpfe, ganz schnell, oder dass ich mich zurückziehe.
Ja. Du wackelst dann nicht mit den Füßen oder sowas?
Nee, eigentlich, ich wackel dann innerlich. Also mein innerliches Wackeln ist auf jeden Fall, das ist ausgeprägt dann, ja.
Okay. Was schreibst du auf ein weißes Blatt Papier?
Auf ein weißes Blatt Papier, das mache ich immer immer am Ende des Jahres, beziehungsweise wenn ein neues Jahr anfängt, und dann schreibe ich mir auf ein weißes Blatt Papier, was ich mir so für das Jahr wünsche. Also so ein bisschen beim Universum bestellen, so esoterisch oder spirituell das klingt. Und jetzt würde ich draufschreiben, ich würde gern mal wieder nach New York oder nach München ziehen.
Also ich finde, du hast alle drei deiner eigenen Fragen gut beantwortet.
Danke.
Finde ich schön. Du könntest.
Es fällt mir total schwer, nicht zurückzufragen.
Oh, du kannst zurückfragen. Ich glaube nur, dass die meisten Leute mehr interessiert, was du mal als Befragter so antwortest. Nichtsdestotrotz kennst du das auch. Es ist so schön, wenn eine Rückfrage kommt, weil man dann das Gefühl hat, dass es sich von einem klassischen Interview zu einem Gespräch entwickelt.
Ja.
Und dass man so dieses aufgenommen werden, Record und Play, vergisst. Es geht jetzt gar nicht darum, dass man hofft, dass der Gast dann so ganz geheime Dinge hervorbringt, weil im Zweifel möchte man ihn davor ja auch ein bisschen schützen,
sich
so sehr zu öffnen.
Ja.
Aber natürlich ist es toll, das Gefühl zu haben. Na, dann frag mal zurück.
Was steht denn bei dir drauf auf dem weißen Blatt?
Oh, das ist jetzt aber eine blöde Frage. Scheiße. Au. Ich kann wirklich nur eine, ich mache ja sowas nicht. Ich habe auch noch nie was beim Universum bestellt. Oder das stimmt nicht. Ich habe das zweimal versucht. Also ich habe dann sowas gesagt wie, okay, machen ja ziemlich viele, funktioniert ja vielleicht. Universum, ich würde mir jetzt wünschen, dass, Aber ich habe so das Gefühl, es war nur so halbherzig, weil ich einfach nicht wirklich dran glaube, dass das dann passiert. Und insofern kann ich das nicht so machen wie du, aber ich habe alte Telefonrechnungen, so einen Stapel, die ich zu kleinen Zetteln reiße und dann schreibe ich auf die Rückseite dieser kleinen weißen Zettel dann meine Einkaufslisten, weil ich das noch nicht geschafft habe, das digital zu machen. Ich weiß, die Antwort ist wahnsinnig unsexy, aber sie ist authentisch.
Na, darum geht's doch.
Bettina Rust. Unsexy, aber authentisch.
Ja. Das hast du gesagt.
Ja, ich
das würde ich so nicht sagen.
Ich weiß. Okay.
Jetzt wäre die Frage, ne? Wäre es andersrum, wie wäre das? Sexy und unauthentisch. Das wäre wirklich, da will man ja also.
Ach, weiß ich gar nicht.
Ja.
Fände ich ja. Man hat ja noch ein bisschen Leben vor sich. Kann man ja mal ausprobieren,
wie das wäre. Auf dem weißen Blatt Papier.
Ja. Okay. Sag mal, bevor wir dieses München so mit uns rumschleppen, was in deiner Fantasie, was ist das denn für ein Leben in München, das du da findest? Gehst du jeden Morgen zum Viktualienmarkt und so?
Ja, dann treffen wir uns. Ich glaube, wir würden uns da so treffen und würden sagen, weißt du, was wir dann mal sagen würden? Ist schon schöner hier, ne?
Kannst du mir 20 Euro leihen? Ich will einen Matcha trinken.
Ja, Matcha.
Ich
habe mein Geld vergessen, ja. Das würde man dann sagen. Ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich verabreden und sagen, gehen wir mal wieder wandern. Gehst du gerne wandern?
Spazieren würde ich es nennen, ja.
Ja, naja, da könnten wir ja zusammen spawandern. Und ich glaube, ich werde am Wochenende immer draußen. Ich würde auch lange durch die Stadt laufen, mit den Händen so nach hinten. Würde sagen,
So vorgebeugt schon.
So vorgebeugt, flanierend würde ich schon denken, dass ich das echt gerne machen würde. Und dann würde ich sagen, noch ein Cappuccino in der Stadt? So, ich würde.
Haben Sie auch Cappuccino mit Sahne, würdest du vielleicht sagen?
Ja, ich würde, guck mal, du bist ja auch gerne im Park. Ich würde dann zum Beispiel gerne in die Isar, da würde ich jeden Morgen lang joggen.
Ey, dass die Welle weg ist, oder?
Ja, das ist eine.
Ist das verrückt?
Also, das ist ein Grund,
wie kann denn so eine Welle verschwinden?
Da würde ich wegziehen.
Ja.
Aber ich würde ja nie auf diese Welle gehen. Du?
Naja, wenn ich es könnte, ja. Du kannst es halt einfach nicht. Entschuldige, wenn ich das so sage. Natürlich würde ich auf die Welle gehen. Ist doch toll.
Aber würdest du jetzt anfangen, wenn du nach München ziehen würdest?
Nee. Natürlich nicht.
Okay, gut.
Okay. Wir müssen uns hier erstmal einpendeln, das merken Sie auch. Ne? Wir lassen dieses München jetzt mal weg. Wir gehen jetzt mal nach Brandenburg und bevor wir das tun, das macht mich ganz wahnsinnig.
Alle zusammen.
Hören wir Udo Lindenberg, Horizont. Warum?
Ja. Weil das ist quasi mein Frühstücksei, habe ich jetzt gerade gesagt. Ne? Also der ist schon immer da, mein Vater hat den schon gehört, meine Mutter, ich habe den gehört, als ich Kind war. Ich war mit meiner Frau auf einem Konzert von dem, mit meinen Eltern. Es ist irgendwie, der Udo ist immer da und tut irgendwie gut.
Balkan gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur.
Radio 1, die Hörbarust, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dieses Gespräch, dieses besondere Gespräch heute streamen. Es findet vor Publikum statt. 15.000 Menschen sind hier um uns rum. Und draußen stehen auch noch ein paar, die nicht reinkommen. Sie glauben uns nicht. Hier gibt es einen Applaus für Matze Hilscher.
Und Bettina Rust.
Vielen Dank. Die Schwarzmarktkarten wurden bei 1200 oder so gehalten.
Es war Wahnsinn.
Es war Wahnsinn.
Es war eigentlich Taylor Swift und
ja. Ja. Und die Erde hat gewackelt,
ja,
weil alle gleichzeitig hochgesprungen sind, als du gekommen bist. 1979 sind auf jeden Fall ein paar Leute in Elsterwerder gesprungen, als du gekommen bist, denn du wurdest geboren am 31. Oktober. Was denn? Was denn?
Ich muss nochmal überlegen. Weil ich glaube, mein Vater sagte, als unser Sohn geboren wurde, er sagte, gehst du da mit?
Naja.
Alte Schule.
So ein paar Sachen haben sich verändert.
Ja.
Ja, aber gut, schön. Dann gehen wir mal ins andere Extrem. Hast du gefilmt?
Nein.
Ja, entschuldige, es. No offense, wie moderne Leute sagen. Kann ja sein, dass sie die Geburt ihres Kindes haben filmen lassen oder selbst gefilmt haben. Ich frage mich immer, wem zeigt man diese Videos?
Das stimmt allerdings, aber das ist ja bei ganz vielen Videos die große Frage.
Zum Beispiel, jetzt muss ich mal nachfragen, wieso, bei was denn noch? Ach so, bei den ganz normalen, eine Taube, ein Croissant, sowas.
Ja, ich war jetzt neulich bei Nina Schuber zum Beispiel, beim Konzert. Und da habe ich, also da habe ich richtig einen weggefilmt. Okay. Aber das gucke ich mir ja nie mehr an.
Das stimmt.
Das ist ja völlig bizarr, dass ich dann auch denke, nee, das ist gut, dass ich das jetzt filme. Ich habe gerade, soll ich dir sagen, was ich als letztes fotografiert habe?
Heute?
Mhm.
Länger als eine Stunde her?
Ja.
Zwei Stunden?
Eine Stunde her.
Hier?
Mhm. Das ist eklig. Oh. Das ist ganz eklig.
Hat es was mit
Kaka zu tun, ja.
Vogelscheiße?
Nein.
Menschenscheiße?
Ich würde sagen, ja.
Oh Gott, das möchte ich doch nicht in meiner Sendung haben.
Dann nicht. Ich war ein Angebot.
Ja, das stimmt. Ich lehne es im Nachhinein ab.
Ich kann es dir ja zeigen.
Gut, sind Sie noch da? Matze Hilscher ist heute mein Gast. Du bist in Gröden aufgewachsen. Das ist Südbrandenburg im Landkreis Elbe-Elster.
Die Côte d'Azur des Ostens.
Die Côte d'Azur. Ja, dein Vater Hagen, deine Mutter Christine und deine Schwester Maren. Mhm. Und du hast gesagt, dein Vater ist oder war Zimmerer? Heißt das Tischler?
Mhm. Mhm. Ja.
Deine Mutter hat in der Buchhaltung gearbeitet.
Ja, ja.
Aus anderen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass deine aktive Erinnerung im Kindergarten beginnt. Aber wir können ja auch gleich mal über aktive Erinnerung sprechen und möglicherweise auch das, was sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verschiebt und verfälscht, möglicherweise auch. Also was würdest du sagen, ist diese Kindheitserinnerung an den Kindergarten, die du hast?
Ich denke, als allererstes viel draußen rumrennen mit anderen Kindern und dann, also das war ganz lange meine Erinnerung und dann irgendwann mit der Beschäftigung, was so DDR, und ich glaube, vielleicht willst du darauf hinaus, betrifft, was war in der DDR los? Da war, also in meinem Kindergarten, da war Züchtigung los. Und in der Schule dann später auch. Und mittlerweile hat sich so diese Naturerzählung, wir laufen alle da so lang, hat sich dann auf jeden Fall verändert über die Jahre. Also durch Gespräche auch mit anderen, die das auch erlebt haben, dass das, also jetzt sagen wir mal so, kinderfreundlich war das jetzt nicht nur.
Mhm.
Und deswegen wollte ich da auch nicht gerne hin.
Du bist auch gar nicht so gerne zur Schule gegangen oder am Anfang bist du vielleicht nicht so gerne zur Schule gegangen. Irgendwann bist du gar nicht mehr gerne zur Schule gegangen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Du hast dich auch eine Zeit lang für nicht klug genug gehalten. Deine Eltern haben sich immer gewundert, warum du in deinem Zimmer sitzt und ja eigentlich lernst und arbeitest. Hast dich in der Zeit ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt. Was denkst du, woran das lag? Also wurde der Stoff nicht so vermittelt, dass du das Gefühl hast, es interessiert dich? Oder warst du ein abgelenktes Kind? Weil Lernen ist ja eigentlich was Schönes.
Ja, voll. Ja, ich weiß, also ich kann es dir so, warum das so war. Also mittlerweile habe ich da auch einen anderen Blick nochmal drauf, weil ich glaube, diese alles, was 79 geboren, die Wende, meine Lehrer, Lehrerinnen, also alle Erwachsenen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte damals, waren vollkommen überfordert mit allem. Und das wussten wir aber als Teenager natürlich nicht oder als Schüler und Schülerin. Und deswegen habe ich heute ein bisschen ein anderes Verständnis einerseits und andererseits, glaube ich, konnte ich noch nie gut damit umgehen, wenn jemand vorn stand und irgendwie was erklärt hat und wenn man nicht zugehört hat, einen Schlüssel geworfen hat. Also das ist einfach nicht meine Lernform.
In der ersten Zeit habt ihr als Familie zusammen gewohnt? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vierseitenhof war oder so, aber...
Eine Bäckerei war das.
Eine Bäckerei
also
mit...
Mit Mühle und genau, also es war so ein richtiger großer Hof. Meine Cousine und ich, wir haben ganz viel in der Backstube gespielt oder also haben uns in den Getreidesilos reingeschmissen. Das war jetzt nicht alles hygienisch top, aber lustig.
Dein Großvater war Bäcker, ich glaube dein Onkel auch. Mhm. Ne? Du hättest das, theoretisch hättest du ja auch, aber nein.
Ja, es hat sich nicht ergeben.
Wer in der Bäckerei und in der Backstube ein- und ausgehen darf, hat eigentlich immer Freunde, oder?
Ja, schon, also ja.
Hast
also,
du Sachen einfach mit rausschmuggeln können?
Nee, gar nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Also ich komme zum ersten Mal auf die Idee durch dich, dass ich das hätte ja machen können.
Ja.
Nee, aber wir waren eigentlich so, meine Cousine und ich, wir waren eigentlich immer so zusammen. Und wir haben das, also wir mussten ja uns nichts gegenseitig rausschmuggeln. Mhm. Nee, das habe ich nicht so, aber kann auch sein, dass es das war. Ich weiß, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Hast du den Duft, also dieser Duft, den so eine Backstube mit sich bringt, das ist ja, wenn man da dran vorbeigeht, ist das unglaublich schön. Ich frage mich immer, ob das irgendwann kippt, so schön er ist.
Nein,
ihn. Nein, das kippt ist nie. Immer gleich schön.
Kippt nie und es ist auch heute noch so, wenn ich frische Brötchen rieche, wenn ich Brot rieche, auch Kuchen und so weiter. Also bei mir ist da, geht da voll die Kindheit los. Und was total wunderschön ist, also so auch so diese... Also habe ich das erste Mal da gearbeitet und so weiter in den Sommerferien. Mhm. Und ich fand das total schön. Also voll gut.
Wofür hast du dieses Geld ausgegeben, dass du da Verdienst hast?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Also,
Für CDs kann es ja nicht gewesen sein.
Nee, für CDs kann es nicht. Wir hatten ja...
Du weißt, warum ich das sage so.
Nein, nicht ganz. Ich weiß es nicht ganz.
Kauf eine, nimm eine mit.
Ach so.
Na, das ja. Ist ja verjährt.
Ist verjährt, ja. Das habe ich dann, vielleicht habe ich die eine oder andere CD mal mitgehen lassen. Kann man jetzt ja sagen. Ja, also ich habe Musik geliebt und es war aber teuer.
Mhm, ich weiß.
Und dann konnte man halt sich CDs anhören in unserem Elektromarkt. Und dann konnte man sich halt noch eine CD reinmachen, zumachen und dann hat man zwei für einen bekommen.
Das ist Wahnsinn, hat sich auch nicht rumgesprochen,
hat
oder?
Sich nicht rumgesprochen, nee. Das war dann natürlich immer blöd, dann später die zu finden, musste man sich, aber war auch schön, man konnte sich dann nochmal so ein eigenes Cover machen. Ach.
Ja, also kreativ bist du geblieben bis heute.
Ja.
Absolut. Das ist. Dann hören wir doch einfach mal Musik. Vielleicht waren die Ärzte dabei, vielleicht auch nicht.
Das habe ich gekauft.
Nach Liebe, das hast du gekauft.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Schrei nach
Liebe. Die Bestie
Liebe.
Nach Menschengestalt.
Lass uns den Song spielen und ihn danach geschichtlich ein bisschen einbetten, ja?
Sehr gern.
hörbar@radio1.de. Schicken Sie uns gern eine E-Mail, wenn Sie möchten. Mein Gast heute ist Matze Hielscher, den Sie unter anderem von Mitvergnügen und dem herausragenden Interview-Podcast Hotel Matze kennen. Du bist christlich aufgewachsen.
Ja.
Warst auch regelmäßig, ihr wart regelmäßig in der Kirche sonntags. Mhm. Hast du das als angenehmes Ritual empfunden?
Total schön. Ich fand das... was total gut ist, irgendwie sonntags das zusammen mit der Familie zu machen oder aber auch auch viel allein, weil ich in der, das nannte man dann junge Gemeinde, ich hatte ein total gutes Verhältnis zu meinem Pfarrer, der war für mich eine total wichtige Figur.
Der hieß Engelmann.
Der hieß
Wie toll,
Engelmann.
Wenn man so heißt als Pfarrer, oder?
Wahnsinn, ja.
Was hat der richtig gemacht, dass du so einen guten Zugang zu ihm hattest? Oder zu Gott und zum Christentum, meinetwegen?
Ach, ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass da ein Kind eine Beziehung zu einem Pfarrer hatte. So, ich hatte eher das Gefühl, dass ich mit dem reden konnte, dass der hatte Zeit, der hat mir, keine Ahnung, ich konnte dann mit in die Kirche oder war bei denen zu Hause, bei seiner Familie auch. Und es war immer nett und natürlich sehr zugewandt, christlich zugewandt. Mhm. Und das hat mir daran gefallen und deswegen bin ich da auch immer wieder hin.
Ja. Konnte er dir erklären, wer oder was Gott ist?
Bestimmt, aber das ist so lange her, dass ich das jetzt nicht mehr so weiß, aber das ist letzten Endes...
Hattest du denn ein Bild von diesem Gott oder war das eher so, dass du also so beten und solche Rituale in einer Kirche, in der man sich wohlfühlt, in einer Gemeinde, in der man sich wohlfühlt, da muss man ja nicht viel hinterfragen, das ist ja nicht nötig.
Genau.
Hattest du auch kein festes Bild von Gott oder dass es einen strafenden Gott gibt oder einen liebenden Gott oder so?
Nee, das hatte ich nie. Ich habe immer so ein diffuses Energiegefühl gehabt dazu. Und das habe ich auch noch heute, dass etwas ist, was uns alle verbindet. Das ist aber auch das, wie mit dem weißen Blatt Papier. Da denken manche, was erzählt er denn da jetzt gerade? Aber ich habe das Gefühl, dass da etwas uns hält. Und ich finde, diese Einkehr und das Hinwenden zu dem, was uns, mich hält, für mich als total wichtig und zentral im Leben.
Ihr hattet ein Unterrichtsfach, das hieß politische Bildung. Mhm.
Ich glaube, so hieß das, ja. Mhm.
Ja, wir müssen nämlich noch Schrei nach Liebe so ein bisschen einflechten, denn ich meine, heute ist ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderes Datum, vor 36 Jahren. Mhm. Fiel die Mauer oder beziehungsweise ne, es ging einfach los, es war ein Donnerstag, wo warst du?
Das weiß ich nicht mehr. Das Erste, was ich wirklich weiß, nach dem Mauerfall, dass wir nach Berlin gefahren sind, dass wir zur Mauer gefahren sind, dass wir das Begrüßungsgeld bekommen haben, 100 Mark, dass wir ein paar Steine von der Mauer mitgenommen haben, die ich auch ganz, ganz lange in meinem Zimmer hatte und dann sind die irgendwann, wahrscheinlich hat sie meine Mutter weggeschmissen, abhanden gekommen. Ich habe von dem Begrüßungsgeld Knight Rider Kaugummis, 5 Stück bekommen und ich glaube, es war Mickey Maus Heft, wobei ich mich dann total geärgert habe, weil meine Cousine hat die Bravo bekommen. Und da waren ja dann diese Liebe, Sex und Zärtlichkeit Abteilung drin und das fand ich natürlich hochinteressant.
Hat sie dir, wenn sie die ausgelesen hat, nicht?
Wir haben natürlich, es war alles, also Bravo wurde, also da
rumgereicht.
Absolut, also es gab auch jemanden in unserem Dorf, da hatten die Eltern einen Zeitschriftenhandel, Zeitschriftenladen, Kiosk und die hat diese Poster für mehr Geld verkauft als die Bravo selbst. Das nennt man dann Kapitalismus. Wow. Mit 10.
Wow.
Fand ich schon stark.
Und dann wird immer alles auf den Westen geschoben, weißt du?
Ja, nee. Das,
nee. Wow. Ja. Okay. Grün war schon damals, als wir das letzte Mal gesprochen haben und eben schon ganz früher, es gab ziemlich viele AfD-Anhänger. Heute würde man sagen, ach, wär's doch wieder bei 14%. Damals waren 14% wirklich schon viel. Ich glaube, das war sogar... Die größte, die
Nee, unser Dorf und das Nachbardorf Hirschfeld, wir waren lange, entweder unser Dorf oder das Nachbardorf war lange das rechteste Dorf in Deutschland. Ja.
Weil wir müssen Schrei nach Liebe so ein bisschen einflechten. Nachdem dann die Mauer gefallen war, schon 3 Jahre später eben, war das, hast du gesagt, du hast Freunde getroffen, oder Leute, die gestern noch ganz normal drauf waren und plötzlich Störkraft hören oder sich so eine Reichsflagge ins Zimmer hängen oder so. Und plötzlich so eine Art von Vaterlandsliebe nach außen getragen haben. Welches Vaterland? Welches der beiden?
Ich glaube, das ist, ging gar nicht unbedingt nur ums Vaterland. Natürlich gab es diesen Deutschland, den deutschen Ausspruch und so weiter. Aber es am Ende gab es auch bei uns eben ganz viele in den damals sogenannten Asylheimen, die es zu uns gab. Und es gab einfach so eine Zeit, wo sich unfassbar viel verändert hat. Ich habe es erst schon gesagt, mit den Lehrerinnen.
Aber eure Lehrer sind ja dieselben geblieben.
Sind dieselben geblieben, genau. Aber alle Erwachsenen waren vollkommen, waren im Grunde weg, wenn man so will. Und es gab dann, so nannte es Clemens Meyer, meine ich, die Generation der Unbetreuten, da gehöre ich dazu und eben auch viele in meinem Alter. Und es gab dann eben das für viele diesen, also was dann machen? Und ich glaube, also bei sehr vielen gab es dann eben diese Bruderschaft mit Bomberjacke, mit Springerstiefeln, Baseballschläger. und dann gegen das Fremde zu sein. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es für ein Vaterland, ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, weil es dieses Gefühl noch gar nicht gab. Also fällt mir schwer, irgendwie zu sagen, ja, dass die dann, das haben die für Deutschland oder für Deutschland.
Denn dann wäre es ja sehr schnell zusammengeschoben worden.
Ich glaube, das ist einfach so nachgeredetes irgendwas. Aber ich kann mir nicht, also dieses Gefühl bei 14, 15, 16-jährigen Schlägertypen, die mit dem Baseballschläger irgendwo hingehen und Leute, wie sie es genannt haben, klatschen. Ich glaube nicht, dass das intellektuell wirklich, dass man sagt, oh, wir machen hier was fürs Vaterland. Das glaube ich nicht.
Waren denn da auch Leute drunter, die du selbst kanntest und zu denen du möglicherweise auch eigentlich ein herzliches Verhältnis hattest?
Ja, ja.
Also du selbst bist ja dann eher Deutschpunk, überhaupt Punk, ne? Du hast dich da anders positioniert.
Zecke war ich.
Du warst eine Zecke,
ja. Genau.
Hast dann auch, um das noch chronologisch nachzureichen, du hast die mittlere Reife dann gemacht. Hast ein kreatives Feld gefunden. Du hast eine Schülerzeitung als Herausgeber betreut sozusagen und hast unter einem Pseudonym auch geschrieben, wie ihr alle. Mit einem Foto dann aber.
Ja, sehr gut. Ja. Ich habe Pseudonym, aber mein Foto war daneben.
Ja.
Es war jetzt nicht, da meine ich mit der intellektuellen, also es traf auf alle Seiten zu, links wie rechts. Es war nicht ganz so.
Nein, aber um das einzuordnen, du hast was gefunden, was dir Spaß machte und du hast aber auch was gefunden, was irgendwie so dazugehörte, du hast deine Ausbildung gemacht im Regent.
Möbelparadies Elsterwerda.
Möbelparadies Elsterwerda, genau.
Grüße gehen raus, ja.
Ich glaube, das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr, aber es gibt immer noch das Möbelhaus, das heißt jetzt anders.
Lisa oder sowas, ist es das? Dieses oder Regent, ich habe irgendwas, was habe ich denn da gefunden? Nee, ich habe versucht, so ein Foto von dir als Azubi zu finden. Immerhin hast du, weil die Frau so lange krank war, du hast als Azubi die Lampenabteilung geleitet.
Ja.
Das muss man erst mal schaffen. Darf ich überhaupt Lampe sagen oder würdest du mich am liebsten mit Leuchte?
Nein, das ist nur bei, wenn jemand, ist, heute meine Frau schon wieder, die sagte wieder, die Glühbirne müssen
gewechselt werden. Ach, das ist so ein schönes, du bist wirklich jemand, der dein Leuchtmittel sagt?
Nein, das sage ich ja nicht. Ich sage, das heißt Glühlampe. Oh, aber es ist natürlich Gott. Ein Witz auch, mein so doof finde ich ja auch nicht. Aber schon ein bisschen.
Ja, ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen ernst meinst du es dann aber doch.
Ja. Man könnte, ja, früh an Erleuchtung interessiert gewesen.
Oh Gott. Was? Oh, das sind doch Boomer. Guten Sag mal Morgen. Nicht, das ist Boomer.
Dad-Jokes. Ja, wir sind, guck mal, ja, also ich, das habt ihr gesagt, ich bin älter geworden.
Wo war ich denn jetzt hier? Genau, ich wollte nur sagen, du warst in dem Sinne eingebunden in mindestens eine Struktur, nämlich eine von außen, diese Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Mhm. Aber innerlich war es zumindest so, dass du nicht verödet bist oder dein Ventil gesucht hast, denn du hattest diese Zeitung und du hattest deine Liebe zur Musik.
Ja.
Hast du selbst langsam angefangen, ich glaube, es ging in der Kirche damals los mit dem Gitarrespielen, hast du selbst in der Zeit auch schon aktiv Musik gemacht?
Ja, so, es fing so an, dass ich so, das weiß ich gar nicht mehr genau, ob das dann auch schon so anfing, aber ich war total interessiert an Musik. Wir haben angefangen, Interviews zu machen, auch mit Bands, kleine Konzerte veranstaltet. Also das war schon...
Aber das war noch nicht Virginia jetzt?
Nee, Boten oder so ähnlich, wie man das nennt. Mhm. Genau, also es gab eine große Hardcore-Punk-Szene und wir waren dann so ein bisschen so die Indies. Das war früher ja sehr so abgegrenzt und man durfte sich dann auch mit Heavy, es gab die Heavy-Metaler, die Techno-Leute und so, also es gab alles immer so Gruppen.
Und oft knallte das aber auch gegeneinander, gerade wenn das so männlich dominierte Gruppen waren, je nachdem.
Das war eigentlich immer nur wirklich, also wir sind ganz viel weggerannt und hatten immer Schiss vor wirklich Rechten, die Faschos, wie man dann damals auch mal sagt. Also das war eigentlich, untereinander war das gar nicht so ein Thema, aber das Gewaltbereite, das war das, was da irgendwie schon sehr schwierig war, ja.
Wenn du heute dahin fährst, mit was für einem Gefühl bist du da? Ist das eine Art, ich weiß, dass du auch nicht so ein Nostalgiker bist.
Ja.
Nichtsdestotrotz kann man sich davon ja nicht lösen, wenn man in so einem Ort aufgewachsen ist. Bestimmte Dinge bleiben zum Glück, andere verändern sich, leider oder auch zum Glück, je nachdem.
Ja.
Wenn du da heute durchgehst, es ist nach wie vor ziemlich rechts. Ich glaube, die CDU hat die meisten Stimmen, aber danach kommt auch gleich die AfD.
Ich glaube, es ist, wir sind
es
schon.
Es ist gerade so, okay.
Na, es ist schon noch.
Ja. Wie gehst du durch diesen Ort und wie empfindest du die Atmosphäre dort?
Ich kriege die Atmosphäre gar nicht so mit.
Deine Eltern leben aber
noch. Meine Eltern leben noch da, aber das ist dann eben heimisch bei meinen Eltern. Und dann besucht man die Orte, die man kennt, die Naturplätze, die man kennt. Und ich finde es dann auch nicht, wenn ich Leute treffe, die ich kenne, dann quatscht man ein bisschen. Also ich finde das jetzt nicht bedrückend oder sowas. Es ist eher, aber ich glaube, das kennen auch Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, dass man durch das Dorf seiner Kindheit fährt und sich fragt, wo sind denn eigentlich alle Leute, die früher immer auf der Straße rumgelaufen sind? Und die sind ja alle nicht mehr da. Und also das ist, also diese leeren Ortschaften, die begegnen einen in Hessen, in Sachsen, in Brandenburg. Und das ist, also früher dachte ich, das ist sowas typisch Ostdeutsches. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, das ist überall so. Also überall sind Menschen viel mehr drin. Es findet irgendwie wenig Nachbarschaft statt. Und das ist es dann, was ich dann vermisst habe früher. Aber jetzt, das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge.
Und es gibt natürlich eine Abwanderung und eine Überalterung, genau, ne, in vielen Dörfern.
Aber es ist ein total schöner Ort. Also es ist extrem sauber. Es ist alles ordentlich. Die Häuser sind alle. Also da
dann
ist
dann zieh doch da hin und dann musst du gar nicht nach München. Ne?
Aber nur, wenn du mitkommst. Ja,
okay,
und zack sind wir wieder in München.
Und zack sind wir bei Tokotronic.
Ja, sehr gut.
Freiburg. Sag noch ein, zwei Sätze dazu, zu diesem Lied. Warum hat es das auf deine Liste geschafft?
Freiburg war der Grund, warum es dann später die Band Virginia Heads gab. Also die Band Tokotronic war der Grund, warum es später Virginia Heads gab. Weil das, ich dachte, und die anderen von Virginia Heads auch, also das kriegt man ja irgendwie auch hin. Und gar nicht so negativ, sondern einfach, das war zugänglich, das war nicht, das war aus dem Herzen heraus. Man dachte so, das hätte man auch selbst irgendwie schreiben können, ohne das jetzt runter zu degradieren oder sowas, sondern eher im Positiven, sehr, sehr, also ähnlich auch wie Punkrock ja auch etwas ist, was man schneller nachspielen kann und wo man sagt, okay, das geht irgendwie.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Matze Hielscher, den wir uns als freudigen Azubi in diesem Möbelladen vorstellen, in dieser Lampenabteilung. Ich will das jetzt auch gar nicht so, es ist gar nicht so lustig darstellen, weil ich auch mag, was du in einem anderen Gespräch darüber gesagt hast, dass es sehr einleuchtend und sehr schön und sehr wichtig, glaube ich, dass diese Art des Jobs dazu geführt hat, dass du mit Menschen konfrontiert wurdest, dich gar nicht freiwillig mit ihnen konfrontiert hast, sondern konfrontiert wurdest, die normalerweise gar nicht in deinem Leben aufgetaucht wären. Ne? Freundschaft, Bubble, dies, das. Das hat dich sicherlich auch geschult, was Kommunikation angeht, bestimmt. Aber würdest du auch sagen, dass dich das zu einem toleranteren Menschen gemacht hat, beispielsweise?
Das kann gut sein. Also man hat ja, wenn man 16, 17 ist, hat man ja, wie du schon gesagt hast, mit seinen Freunden zu tun, dann hat man mit Leuten zu tun, die einen ähnlichen Musikgeschmack hat und vor allen anderen läuft man irgendwie weg. Und dann, ich erinnere mich, das hätte ich eigentlich auch mitbringen können, es lief einfach in Dauerschleife in diesem Möbelhaus immer, immer, immer pur Abenteuerland. Und ich habe wirklich, wenn diese Platte anfängt, da ist bei mir, es hat gute und schlechte Seiten, aber man wird natürlich dadurch auch wahnsinnig tolerant. Und ich fand das wirklich auch gut, das Praktische, dass man jemanden etwas verkaufen muss, den man gar nicht kennt. Man muss eine Beziehung aufbauen schnell. Und ja, ich glaube schon, dass mich das toleranter gemacht hat. Oder beziehungsweise so, man wird so offener. Und man kann sich ja auch begegnen und kann miteinander Zeit verbringen, obwohl man denkt, ey, pur, wirklich?
Du hast ja dann, ich glaube, Herr Haber oder so ähnlich, du bist so ein Kollege, der dann, und du hast den dann, glaube ich, bekehrt mit Tom Petty. Also du hast dann missioniert musikalisch sozusagen.
Absolut, ja.
Aber den ganzen Tag dann Tom Petty, das ist auch...
Ist auch nicht, ne, auch nicht einfach.
Wie ist das denn überhaupt mit deinem musikalischen Verständnis? nein, weil es gibt solche und solche Menschen, die einen sagen, dass diesen Song, den habe ich 30 Mal hintereinander gehört, weil ich den so liebe. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, das würde ich niemals machen, um ihn nicht zu verlieren. Weil wenn man einen Song so oft hört, dann ist das vielleicht auch so, dann kippt das möglicherweise.
Nee, ich bin absolut... Am Freitag kam ein neuer Song von Kraftklub raus. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich den seitdem gehört habe. Also wirklich Marlboro Mann, bestimmt 30 Mal.
Ah, ja?
Ich mache den richtig dann so an und dann mache ich so dieses Repeat. Ja. Und dann läuft das Ding einfach wie bekloppt durch. Und dann denke ich, auch nach dem 25. Mal denke ich, das ist ja genial.
Okay, gut.
Du also nicht.
Nee, ich hätte dann, glaube ich, Angst, dass ich das dann nicht mehr, ich will die Songs dann so beschützen, so ein bisschen. Also wenn das so... Weiß ich nicht, ob ich das heute immer noch... Ich höre heute sehr viel weniger Musik als früher. Früher habe ich morgens, wenn der Tag begonnen hat, lief Musik, bis ich irgendwann ins Bett gegangen bin.
Das mache ich auch nicht mehr.
Nee, ich auch nicht.
Aber so diesen... Also mir geht das, also mir geht der Song dann nicht abhanden. Gar nicht. Also ich denke, wenn der jetzt laufen würde, würde ich sagen, ist das...
Ja, ärgerlich, ne? Jetzt ist schade.
Ja,
okay.
Na, schade.
Du bist dann, ich glaube, es war 96 bis 99 deine Ausbildung, und du bist dann nach Berlin gegangen, um dort deinen Zivildienst zu machen.
Ja.
Wo hast du Zivildienst gemacht?
In der Karl-von-Linné-Schule in Lichtenberg. Ja, das war eine Schule für Menschen mit Behinderung. Und da habe ich meinen Zivildienst gemacht.
Wie bist du auf Berlin gekommen? War das klar, dass du über kurz oder lang nach Berlin gehen würdest?
Das war entweder Dresden oder Berlin. Und ich war eh oft hier oder in Dresden durch Konzerte. Ich war eigentlich immer, wenn es ging, irgendwie auf Konzerten, habe mein Lehrgeld, mein Azubi-Gehalt eigentlich für Tickets ausgegeben. Und dann war es klar, entweder das eine oder das andere. Und ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil ich hier dann den Zivildienst gekriegt habe, ist es dann Berlin geworden, ja.
Und gehörst du zu den Befürwortern des Zivildienstes?
Ja, absolut. Ich finde das... ich würde sagen, Pflicht ist immer ein bisschen schwierig, aber ich finde so diese Möglichkeit und das aber auch so sehr als das auch richtig zu bewerben und so weiter, ich finde das total gut, weil es eben auch das ist, was ich auch schon in der Lampenabteilung gelernt habe, man lernt mit ganz anderen Dingen umzugehen und die jetzt nicht so innerhalb des Freundeskreises und so weiter stattfinden, man sieht eine andere Lebensrealität und für mich ist das... Also ich glaube, wenn ich nicht in diese Kulturschiene gegangen wäre, dann wäre mein Leben in die Richtung gegangen.
Pädagogik.
Ja.
Hättest du es gemacht, wenn es keine Pflicht gewesen wäre?
Das weiß ich nicht genau.
Du wolltest Musik machen. In der Zeit ist deine Band entstanden, Virginia Jetzt.
Ich glaube, ich hätte, weißt du was, ich bin mir, also das mit der Vergangenheit ist ja immer so eine Sache, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich würde sagen, ich habe eine Skoliose, also ein ziemlich, mein Rücken ist ziemlich im Arsch und ich glaube, ich hätte ausgemustert werden können und ich habe es nicht gemacht, also ich habe sozusagen eher dafür gesprochen, dass ich nicht ausgemustert werde, weil ich das gut fand.
Ah ja, okay.
Ja, ich glaube, also irgendwas sagt mir, also ich erinnere mich an zwei Dinge. Einmal, dass mir das gibt ja dann diese Untersuchung und da hat mir ein Mann in den Schritt gefasst und ich musste husten. Daran erinnere ich mich und irgendwas war mit ausgemustert. Aber es hatte nichts mit dem Husten zu tun.
Ich verstehe.
Ja, ja.
Du hast in der Zeit, wie ich eben schon sagte, deine Band gegründet oder ihr habt euch gefunden.
Ja.
Virginia Jetzt, das hat so zwei Jahre gebraucht, aber innerhalb dieser zwei Jahre passierten schon einige Sachen. Ich glaube, ihr habt dann so einen Wettbewerb in so einem Autohaus, seid ihr auf den zweiten Platz gekommen und dann plötzlich, und dann ging es, glaube ich, mit einer EP zu Radio Fritz, dann 10. Geburtstag von Radio 1 und ja, das war dann, und dann konnte euch nichts mehr aufhören.
Dann
wart ihr ganz oben.
Ja.
Nein, aber ihr wart wirklich, es gab noch das Musikfernsehen, das war sehr, sehr aktiv und das war wichtig und das war etwas, woran sich junge Menschen orientiert haben. Und man kann schon sagen, und das können ja die wenigsten Menschen sagen, dass du Teil dieses Verrückten, einer solchen verrückten Reise warst. Weil es diese ganzen Stationen noch so gab, so im Grunde so vor der Digitalisierung, das hatte alles noch so, das war alles noch unter diesem... Wie will man es nennen? Das war so, es gab die Sendung, es gab Stefan Raab, es gab die Festivals, die man spielt.
Und es war für uns noch unglaublich, wenn wir zu Universal sind, was damals unser Label war, und wir CDs umsonst bekommen haben. Das war völlig, das war total irre. Ja. Man musste nichts mehr klauen. Ja.
Wie hast du selbst diese, also du wirkst auf mich nicht wie jemand, der es immer schon darauf anlegte, berühmt zu werden. Und du wirkst auf mich auch nicht wie jemand, der es jetzt in der Rückschau verherrlicht oder idealisiert. Du wirkst ungewöhnlich nüchtern für jemanden, der durch dieses verrückte Aquarium geschwommen ist. Aber beschreib doch mal in so ein paar Sätzen die ungewöhnlichsten Erinnerungen an diese Zeit.
An die Bandzeit?
Mit Touren und also Russland, Österreich, mit 60 Konzerten im Jahr, mit 4 Alben, das ist ja eine ganze Menge.
Ja, letztendlich ist es natürlich, also wirklich, was du sagst, das größte Abenteuer, was man so erleben kann, mit 20, mit seinen besten Freunden unterwegs zu sein. Also wahnsinnig viele Konzerte, und damals haben wir auf jeden Fall ordentlich ordentlich durch die Hecke getreten, wie man sich das so vorstellt. Eine Erinnerung, die ist mir immer präsent, die ist vielleicht die rock'n'rolligste, die wir je, also die rock'n'rolligste Geschichte. Soll ich sie erzählen?
Natürlich.
Das war schon eigentlich am Ende der Band. Also die Bandmitglieder freuen sich, dass ich das jetzt erzähle. Das weiß ich, deswegen erzähle ich es auch. Es war der letzte Festivalsommer, den wir zusammen hatten.
Wusstet ihr da schon, dass ihr auseinandergehen werdet?
Nee, ich glaube noch nicht.
Okay.
Nee, aber es war schon, sagen wir mal so, es war angespannt. Und wir haben irgendwo gespielt, das weiß ich nicht mehr, wo es genau war, der Ort. Und wir sind nachts ins Hotel, und in diesem Hotel fand eine Hochzeit statt. Das fanden wir natürlich super. Und man erkannte uns, und dementsprechend durften wir an dieser Hochzeit teilnehmen. Wer das nicht so lustig fand, war der Hotelier. Und der hat uns relativ, sagen wir mal, unfreundlich des Saales verwiesen und drohte uns auch, dass er uns aus dem Hotel schmeißt.
Was, ganz kurz, was habt ihr denn gemacht?
Nichts, wirklich gar nichts.
Also ihr wart einfach nur
auf diese Hochzeit,
4 Rock-Jungs, die in diese Hochzeit gehen und mitfeiern.
Mitfeiern, mit ein bisschen vielleicht auch getrunken, das kann schon sein. Ich habe mit der Braut getanzt, aber...
Mit dem Einverständnis des Bräutigams.
Absolut, okay. Absolut. Und der war wirklich sehr unangenehm und sehr unangemessen. Und dann halbstarke Jungs, die immer einen Koffer, einen Werkzeugkoffer dabei haben, sind wir dann ins Hotelzimmer und haben die ganze Nacht das Hotelzimmer auseinandergeschraubt. Oh Gott.
Das ist advanced, weil ich meine, so Punkbands hätten einfach alles zerschlagen und ihr schraubt es auseinander.
Aber wir haben gedacht, was soll er machen? Der kann ja nicht sagen, also wir haben es ja nicht zerstört.
Nein, das ist toll, das ist feuilletonistisch. Das ist wirklich toll.
Unser Sänger Nino, Jurist, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, der hat sich das überlegt. Das ist ja nicht... Und wir haben auch gedacht, wenn das jetzt Ärger geben würde, dann würde ja... Dann wäre das vor Gericht, so haben wir uns das vorgestellt, wir sind dann vor Gericht. Und dann würde der Betreiber des Hotels sagen, sie haben ja das Zimmer auseinandergeschraubt. Und dann hätte der Richter oder die Richterin gesagt, und so haben wir uns das, ja.
Das habt ihr wirklich, schade, dass ihr euch dann, ja, schön.
Ja.
Liebe Kinder, nicht nachmachen oder vielleicht auch.
Oder vielleicht doch.
Vielleicht auch doch.
Es hat sich...
Eigentlich schade. Es ist so schade, dass man das Gesicht des Hoteldirektors...
Wenn er am nächsten Morgen... Das haben wir uns natürlich in dieser Nacht...
Habt ihr das
Nacht
dann da so, wie man so Ikea-Kartons auspackt, dass das dann so nebeneinander liegt? Wirklich?
Oh, wow. Alle Schrauben nebeneinander.
Wow. Oh, wow. Oh, wow.
Ja.
Oh.
Jede Glühlampe rausgeschraubt, geschüttelt, dass sie kaputt war. Das
Leuchtmittel.
Leuchtmittel.
Naja, du hast nicht Birne gesagt, aber trotzdem, oh wow, du hast, also das ist dann schon, das war dann schon ein bisschen kaputt machen, aber hey.
Naja,
hey.
Das wäre jetzt,
ja.
Naja, hätte ja auch sein können, dass die vorher kaputt war.
Toll, tolle Geschichte, vielen Dank dafür. Wir
das
hören,
war der Rock'n'Roll.
Die Beatles mit Penny Lane.
Haben Sie das gehört, Frau Rust? Da kam es ein, oh.
Ja, habe ich gehört.
Schön.
Ja.
Vorher haben Sie gedacht, oh Gott, ey, diese... Was hört er da für Musik jetzt?
Nein. Ich glaube, du hast hier eine viel höhere Akzeptanz. Wie war die erste Frage nochmal? Was glaubst du, denken Leute, was sie aber gar nicht von dir denken oder so? Ich glaube, die finde ich hier alle richtig gut.
Oh.
Ja.
Ich will natürlich einfach, dass die sagen, Mann, hat er einen guten Musikgeschmack.
Mensch, hat der, ich finde den Typen scheiße, aber sein Musikgeschmack ist.
Und dann habe ich aber wirklich gerade schon gedacht, dass ich so, oh, Udo Lindenberg, da hättest du aber auch mal.
Aber Udo Lindenberg ist doch auch wieder so eine Referenz. Die nimmt die, da hat man doch so ein anerkennendes, oh ja. Also entweder ist das Gegenüber auch Fan oder sagt, der hat sich um die Musikgeschichte wirklich verdient gemacht.
Ja, aber ist ein bisschen langweilig, ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Also komm,
naja,
warum, also ich meine, wenn man jetzt einen Song von den Beatles spielt, dann hat man ja vorher wahnsinnig viel Stress, weil wie will man sich denn durch dieses ganze Werk, 400.000 Songs, für welchen entscheide ich mich denn? Du hast dich für Penny Lane entschieden, warum?
Penny Lane, ich habe einen Sommer lang nichts anderes gemacht, als alle Songs von den Beatles auf dem Bass nachzuspielen. Das ging damals noch, die Mieten waren günstig und das hat den schönsten Basslauf.
Gut, das reicht, das ist lakonisch, das ist schön. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. Wir haben gerade so ein Handshake gemacht, gegen, also sozusagen, ich weiß gar nicht, ob ich das alleine entscheiden kann. Ich glaube, nächstes Jahr wird die Hörbar 25. Und das müssen wir natürlich.
Da habe ich dann auch viele Fragen.
Da hast du viele, ja, weil ich habe gerade gedacht, das wäre natürlich toll, wenn Matze das dann moderieren könnte. Und dann wurde mir die Hand schon quasi aus der, hier so rübergezogen und ich habe es einfach jetzt mal entschieden. Wir machen dann vielleicht auch einfach ein größeres Fest. Mal sehen. Ne? Okay, super. Sehr schön.
Das stelle ich mir wirklich. Also.
Der RBB weiß noch nichts davon. Vielleicht, wir wissen ja nichts.
Nee, wir wissen ja nichts.
Wir wissen ja gar nichts.
Das stelle ich mir wahnsinnig, also ohne jetzt nur, also die Musikauswahl, die du dann machen musst.
Oh Gott, habe ich jetzt schon, da steigt mein Zucker. Oh Gott, nee, ist alles im grünen Bereich. So, pass auf.
Ein Song, den du draufpacken würdest auf deine Liste?
Oh, Washington Lucio Dalla. Ich weiß, das klingt jetzt so, hä?
Hat aber sie sich versprochen?
Nee, nein. Nee, hat sie nicht.
Nein,
aber wenn. Also
wie
wenn,
heißt das nochmal?
Lucio Dalla, der Song heißt Washington.
Okay.
Also, es geht ja um die Geschichten dazu. Und es ist ein toller Song. Also, wir machen das.
Super.
Ich finde, wir machen. Und wenn wir es nur, zu zweit. Jetzt haben wir doch schon. Und wenn wir das einfach nur zu zweit machen. Immer. Okay, gut. Der Applaus ist jetzt aber schon leiser gewesen.
War schon leiser, nee, weil ich so übergriffig bin, ne? Dann direkt.
Hast du gemerkt. So, also 2010 habt ihr euch aufgelöst als Band.
Dass man das so sagt, ne? Aufgelöst, ist auch immer interessant.
Ne, ich finde viel lustiger, wenn man sagt, ich habe mich verschluckt.
Ja.
Weil das stimmt ja gar nicht.
Nee, stimmt auch
nicht. Stell mal vor, man könnte sich versehentlich verschlucken. Und dann ist man weg.
Dann ist man einfach weg.
Ja. Aber man kann sich als Band, kann man sich ja dann auch auflösen.
Ja.
Ja, lustig. Aber hier war doch eben noch, ja, jetzt ist er weg. Ihr hattet einfach, das Ding war überreizt, die Leichtigkeit war weg, aber der feine Herr Hielscher hat ja auch nicht nur auf die Musik gesetzt, sondern hat ja parallel schon einfach ein paar Bälle in der Luft gehabt, Party rein mit seinem Freund Pierre.
Mhm. Ne?
Ihr habt Veranstaltungen gemacht, ihr habt Partys so aussehen lassen, als wären sie privat.
Ja.
Durch so handgeschriebene Zettel und so weiter. Das hat die Leute wahnsinnig gemacht vor Neugier. Hat super funktioniert. Und wie ging es denn dann, wie kam es denn dann dazu, dass ihr mit Vergnügen gegründet habt?
Letzten Endes der Ursprung in meiner Küche, weil wir beide, also ich wusste, dass die Band zu Ende geht und Pierre wusste, dass der Club, in dem er gearbeitet hat, der WMF-Club, dass der insolvent ist. Und dann war klar, okay, lass uns was zusammen machen, weil wir vorher schon eben Partys veranstaltet hatten mit einem Freund zusammen, mit Fiete. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und es gab irgendwie die Idee des Namens. Pierre hatte vorher so eine SMS-Liste, wo er mal am Wochenende händisch, noch kein Smartphone, irgendwie Tipps gegeben hat, wo man am Wochenende hingehen kann. Zum Beispiel eigene Veranstaltung. Und dann haben wir das irgendwie übertragen. Und ich fand damals, oder wir fanden das beide, dass so dieses Angebot der Stadt wahnsinnig viel, alles so viel los. Und wir haben es dann so runtergebrochen, dass man jeden Tag nur einen Tipp gibt. Und so ist das entstanden, ja.
Daraus ist innerhalb kürzester Zeit so ein erfolgreiches digitales, das erfolgreichste digitale Städtemagazin geworden. Ihr seid dann expandiert, das gehört ja auch zum guten Ton.
Absolut.
Und jetzt gerade, wir sitzen hier und da oben und quatschen so dies, das, dies und wie war dein Tag und wie geht's dir so? Und dann plötzlich höre ich, vielleicht auch schlechte Recherche, es tut mir wahnsinnig leid, du bist jetzt wirklich einfach Billionär und Privatier. Du hast dich rausgezogen vor 2 Jahren?
Ich habe mir rausgekauft, mein Gott. Ja.
Also wir halten mal fest, mit Vergnügen ist ja hier nach wie vor, das ist nach wie vor groß, es gibt nach wie vor diese verschiedenen, es gab eine Sache mal, eine einzige Sache, die nicht erfolgreich lief.
Jetzt bin ich ja gespannt. Ah, die Eisdiele
wahrscheinlich. Die Eisdiele Giovanni, weil Frauen mit Schnurrbärten da gearbeitet haben. Also das ist auch vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Ich weiß nicht, sollte das lustig sein?
Absolut.
Aber es hat nicht funktioniert.
Und es hat nämlich nur gar
nicht es haben 2 Sachen nicht funktioniert. Und bei der zweiten frage ich mich wirklich, woran es liegt. Hier Early Bird, eine Partyveranstaltungsreihe. Ich frage mich das eigentlich jeden Tag meines Lebens. Warum wir alle zu alt sind, um in Clubs zu gehen, oder wenn wir da hingehen, sagen die Türsteher sowas, suchen sie ihren Enkel im Zweifel jetzt schon. Das
ist traurig, ne?
Eine Zeit lang war es ja, wollen sie ihre Tochter hier rausholen, inzwischen hört man wahrscheinlich schon andere Sachen. Also wir sind, um es ganz unromantisch zu sagen, mit uns hat es nicht funktioniert. Wir gehen nicht in Clubs offenbar, wenn man sie für uns öffnet.
Ja.
Kannst du das nochmal in eigenen Worten sagen?
Nee, also du hast es total auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist dann, irgendwann, also die Early Bird Partys, die haben wir gemacht, weil wir dachten, es geht ja immer so spät los. Und ich denke das ja heute immer noch, wenn ich mir angucke, das ist irgendwie um 4 Uhr, denkt man dann, jetzt gehe ich mal los in den Club. Und ich so, was? Um 4?
Gehen Menschen wirklich um 4 Uhr los? Also ins Berghain?
Ja, oder auch, ja, aber so, das geht ja, also ich kenne das dann bei uns, sitzen dann die Jugendlichen dann manchmal oder die, was sind das dann? Menschen sitzen dann manchmal und saufen sich dann schon mal so einen warm. Und dann sitzen die aber immer noch um 1 und dann fragt man, und wo geht ihr hin? Ja, wir gehen gleich, in 2 Stunden geht's los. Das war irre. Und dann es war damals aber auch schon so, wenn wir früher Partys gemacht haben, ging es um 12 los und um 2 dachten wir, oh Scheiße, jetzt können wir dicht machen, kommt ja keiner. Und dann 2:30 voll. Ich verstehe gar nicht, warum man so spät irgendwie weggeht. Das habe ich noch nie verstanden.
Okay, aber warum ist ja, genau, du wolltest es umdrehen, du wolltest es für Menschen wie uns.
Wo wir sagen, ach, um 10?
Niedrigschwellig, toll. Ja.
Nee, wollte niemand.
Ah, weil man dann doch.
Krank.
Zu Hause, müde, der Babysitter ist nicht gekommen, die U-Bahn ist nicht, kein Schienenersatzverkehr, nein, ich kriege keinen Parkplatz.
Doch nicht, ja.
Ah, ich muss doch morgen früh auf den Markt.
Kollwitzmarkt.
Oh, ich
München
weiß
zur
nicht.
Welle muss ich ja. So. Muss den Surfern wieder zugucken.
Ja, genau. Oh, das finde ich furchtbar, das über uns selbst zu sagen. Ich finde es ganz schrecklich. Bist du wenigstens anders? Du bist auch so. Du kannst dich auch nicht aufraffen, ne? Dann.
Nee.
Du gehst mal so zu privaten Veranstaltungen wahrscheinlich. Oh Gott, ey. Naja, gut.
Also ich.
Und sag mir ganz kurz nochmal, was war das für eine Idee, Frauen mit Bärten in der Eisdiele arbeiten zu lassen?
Ja, das muss man ja immer in zeitlichen Kontext stellen.
Da brauche ich mehr für. Da brauche ich mehr als Erklärung.
Ja, das, also,
Okay, gut. Vielleicht gibt es auch einfach keine
Erklärung. Nee, also, Erklärung. Das hat man damals so gesagt, gemacht.
Das war schon immer so.
Das hat man damals so gemacht.
Ich versuche mir das vorzustellen, weil es gibt ja diese süßen schwarzen.
Es war so lustig.
Waren die so aufgemalt?
Ja, waren so aufgemalt.
Ach, das ist zauberhaft.
Ja, sag ich doch.
Dann hat das Eis vielleicht nicht geschmeckt.
Nee, es war am Alexanderplatz und das ist jetzt, sagen wir mal so, das war damals schon nicht toll da. Und jetzt ist es.
Gut. Hm. Okay, wir flüchten uns in die Musik. Nicht zum ersten Mal. Oh, was jetzt kommt, Leute.
Jetzt aber. Holla die
was? Ja, Duff. Der Mussolini.
Ja, aber hallo.
Dass du dich das traust.
Warum?
Weil, da gibt es bestimmt so, also wenn wir jetzt ein Insta-Reel wären, dann würde spätestens ab Kommentarzeile 3 tanz den Adolf Hitler, bist du wahnsinnig. Komm, und dann müsstest du dich da irgendwie mit auseinandersetzen.
Ja, da würde ich sagen, Kunst darf alles.
Ist das denn so?
Ja.
Darf Kunst auch sagen, ey, du dumme Schlampe?
Ja.
Au.
Ja, das darfst du ja auch sagen.
Okay, wir hören erstmal die Musik. Ich muss mir was überlegen dazu. hier im Kolosseum. Es ist eine Live-Veranstaltung, die allerdings um eine Woche zeitversetzt ausgestrahlt wird. Radio 1, die Hörbar Rust. Wie schön, dass es sie gibt da draußen an den Radiogeräten. Aber auch hier vor Ort in diesem wunderschönen Kino. Mein Gast heute ist Matze Hilscher. Vielleicht hören Sie dieses Gespräch auch als Podcast. Herzlich willkommen. Tanz den Mussolini, damals schon umstritten und lange nicht gehört und in einer Zeit, in der wir versuchen, alle sensibler mit Sprache umzugehen und in der es auf der einen Seite heißt, nichts davon mehr sagen, auf der anderen Seite heißt, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Irgendwo dazwischen bewegt sich die Sprache und auch ein Song wie dieser. Und du sagst, Kunst darf alles.
Ja.
Sag mir noch mehr dazu. Warum darf Kunst alles?
Na, weil das das Ventil für, also doch ist. Also die Gedanken müssen irgendwo hin, die Gefühle müssen irgendwo hin. Und wenn der Künstler, in dem Fall Gabi Delgado, das Empfinden hat, das so zu sagen, dann darf der Künstler Gabi Delgado das in seiner Kunst machen. Genauso wie Anselm Kiefer in seinen frühen Werken den Hitlergruß gemacht hat. Das darf man in der Kunst, finde ich, ja.
Wie viel muss man über die Künstler und über die Kunst wissen, um das einordnen zu können?
Gar nichts, finde ich. Also entweder ich finde, Kunst muss keinen Beipackzettel haben, sondern bestenfalls berührt es dich oder mich. Und egal wie es dich oder mich berührt, bestenfalls kommt da was und kommt da was an. Und was es auch immer ist, was da ankommt, damit gilt es dann umzugehen.
Finde ich ein super Thema und würde ich auch gerne, 2 Stunden bräuchten wir bestimmt. Denn es ist ja nicht nur bei der Kunst so, die um ihrer selbst willen existiert und existieren sollte und als man Kunst erfand, wenn man Kunst überhaupt jemals erfinden konnte, die war wahrscheinlich immer schon da auf eine Weise, hatte sie wahrscheinlich auch die Aufgabe, wenn sie überhaupt eine Aufgabe hat, der Stachel im Fleisch zu sein und Menschen zum Nachdenken zu bringen. Wir sind natürlich alle auch als Gesellschaft ein bisschen verwöhnt von unterhaltender Kunst, von dekorativer Kunst. Also das, was wir noch zur Kunst einordnen, das Wilde irritiert uns. Und es sind ja auch wirklich Zeiten, das wirst du jetzt einräumen müssen, die ein gewisses, wo so etwas ein gewisses Risiko birgt. Ne? Dass ein 16-jähriger Junge in Hoyerswerda oder Düsseldorf, ganz egal, eben sagt, ach so, dieser angesehene Künstler hat das auch gemacht. Ja, was wollt ihr denn dann? Dann kann ich das doch auch. Dann sagt vielleicht die Mutter noch, das ist eine Verharmlosung. Und dann sagt das Kind, nee, das ist Kunst. Kunst darf das.
Ja. Und also Kunst darf das, aber das Kind in Hoyerswerda
oder Düsseldorf.
Oder Düsseldorf, wenn es kein Künstler ist oder keine Künstlerin, dann darf sie es in dem Moment nicht, nö.
Tja, und muss das dann aber auch verstehen.
Ja.
Ich sag nicht, dass du es mir aufdröseln musst. Mhm. Es ist ein so komplexes Thema und dem wir uns aber immer wieder aufs Neue stellen müssen. Das merke ich ja jetzt auch in so einer Diskussion, wenn wir sagen, ob es Feminismus ist oder ob es Humor ist, Satire, was darf Humor? Das sind, finde ich, so wie so siamesische Zwillinge, die so ein bisschen durchs Leben wackeln, die Kunst und der Humor. Wo ziehen wir Grenzen? Ich ersticke fast vor Wut, wenn ich höre, dass es bestimmte sogenannte Satiriker gibt, sogenannte Humoristen, die auch in diesem Sender hier schon gearbeitet haben und vielleicht sogar noch arbeiten und die sowas wie Fotze und dumm und solche Sachen sagen und sehr misogyn sprechen und sagen, das ist Satire, Satire darf alles. Mhm. Da kriege ich sofort einen Schweißausbruch, weil ich das Gefühl habe, das kann so nicht sein. Und trotzdem bin ich auch nicht jemand, der sagt, man muss die Kunst oder den Humor einzäunen. Denn wer soll bestimmen, was okay ist und was nicht?
Ja.
Aber wie können wir uns diesem Thema stellen, weil wir als Gesellschaft natürlich auch so müde sind, denn wir merken, dass diese Themen alle so ineinander greifen?
Ich glaube, zum Beispiel, indem man darüber spricht, kann man das stellen. Und man kann natürlich auch mit einem Künstler, mit einer Künstlerin sprechen. Und es gibt ja mittlerweile alle möglichen Wege, das zu tun, aber ich finde auch, also so, wo ist die Grenze zwischen dem, was man darf und was man nicht darf? Und nur weil ich vielleicht von, wenn Gabi Delgado singt, tanzt den Adolf Hitler, verletzt bin, ja, okay, das ist auch mein Recht, dass ich verletzt sein darf, aber es ist nicht seine Pflicht, dass ich auf gar keinen Fall durch die Kunst verletzt werden darf. Und wenn der Künstler oder die Künstlerin etwas sagen will, dann muss der Künstler oder die Künstlerin auch natürlich damit umgehen. Also du darfst das sagen, aber ich darf natürlich auch sagen, dass ich das doof finde. Und dass ich das misogyn oder irgendwas finde. Das darf ich auch sagen. Also, und das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass wir das können.
Oh, deswegen müssen wir sie echt retten. Hast du streiten gelernt? Weil ich merke zudem, dass es ein eben sowieso relevantes Thema ist, dass ich sicherlich einige Gesprächspartner oder Partnerinnen hier hätte haben können oder umgekehrt auch du, die sich so klar nicht committed hätten mit den Argumenten, die du hast. Genau aus dem Grund, den ich anmoderiert habe, oh, das kann sein, dass du dich rechtfertigen musst, dass Leute das, aber wichtig ist ja, dass diese ganzen Gewürze in unserer gesellschaftlichen Suppe bleiben.
Ja.
Und das bedeutet eben auch, dass we agree to disagree, also dass man einfach mit jemandem, dass man jemanden trotzdem mögen kann, obwohl er ganz anderer Meinung ist, aber auch möglicherweise streiten. Hast du das, bist du jemand, der gut streiten kann?
Ich glaube, ich kann sozusagen, ich würde sagen ja, weil ich glaube, ich kann trennen zwischen einer Meinungsverschiedenheit und Gott sei Dank gibt es die. Wunderbar, da können wir uns ja wunderbar darüber unterhalten, streiten. Also ich bin nicht jemand, der laut wird oder irgendwas, sondern okay, bring deine Argumente vor, ich bring meine und wir gucken mal, wo das hingeht. Und wenn wir nach einer Stunde müde sind, dann reden wir über Essen oder gehen Eis essen oder gehen tanzen oder was auch immer. Also das kann ja sein, dass du sagst, Ska ist die beste Musik der Welt und ich sage auf gar keinen Fall. Oder du sagst, wie kannst du nur so einen Song wie Mussolini mitbringen? Und ich sage, aber ich denke schon, und da können wir uns eine Stunde dazu unterhalten, streiten, austauschen. Am Ende kann es auch sein, dass wir sagen, ich bin immer noch der Meinung, aber danke für deine Perspektive und jetzt machen wir was anderes. Aber es hat ja nichts, also meine Meinung zu einem bestimmten Thema bin ja nicht ich. Sondern
das ist bei Ska natürlich leichter als bei Rechtsextremismus oder Demokratiefeindlichkeit.
Auf jeden Fall.
Trumpismus oder so.
Ne? Ja, natürlich. Also aber das ist ja wunderbar, da können wir ja drüber reden.
Oh, könnten wir es doch. Also wir müssen weiter dranbleiben. Ja, das ist gut. Und das erinnert mich daran, dass eben dieser erste Impuls, dass man denkt, oh, das ist so groß. Wir müssen einfach immer wieder ran. Wir müssen uns diese Energie einfach immer wieder nehmen.
Und man darf nicht denken, dass es also auch dieser Widerspruch, den es gibt, den es ja auch gerechtfertigterweise gibt, weil die Person sagt, ich finde das irgendwie nicht gut. Man darf dann aber auch nicht sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen.
Nein.
Da gibt es ja jetzt Widerspruch. Ja. Ja, man darf nicht erwarten, dass alle dann sagen, ich sage irgendwas und alle sagen, finden das super. Also ich finde, es geht eher, wir dürfen alles sagen.
Und dann kommt ja noch erschwerend, aber auch irgendwie beruhigenderweise hinzu, dieses große Wort, das ich gern beim Scrabble mal auf den dreifachen Wortwert legen würde, Ambiguitätstoleranz.
Oh, da wüsste ich nicht mal, wie man es schreibt.
Dass diese Zweifel, die wir haben in uns, es gibt so viele große Themen, die in sich auch widersprüchlich sind, wo man auch in sich diesen Widerspruch und was man denkt, ja, einerseits, andererseits, auch diese Zerrissenheit müssen wir einfach auszuhalten lernen. Mhm. Ja. Gut, wir spielen Pick-up.
Ja, wie schön.
DJ Kotze.
Absolut. Der beste DJ-Name aller Zeiten.
Aber er will sich nicht von dir interviewen lassen. Wie kommt das?
Es ist ein Künstler, der seine Musik für sich sprechen lassen will.
Die Kunst.
Was will man machen? Aber es ist auch nachvollziehbar, finde ich. Ich finde das auch ganz schön, wenn Leute sagen, nee, das ist ja toll, dass du mich toll findest und mich interviewen willst, aber für mich ist das nicht, nee, für mich ist das nichts, da zu dir zu kommen.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Matze Hielscher. Ich habe ja gar nicht nachgefragt, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich habe ja nur festgestellt, dass du Billiardär bist und Privatier.
Fake News. Öffentlich-rechtliche Fake News. Scherz.
Aber was machst du denn dann jetzt?
Ich sitze meistens mit dir, nein, ich mache den Podcast Hotel Matze. Ich bin damit gut ausgelastet und ab und zu treffe ich mich mit Freunden und Freundinnen und verbringe Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn.
Das, ich dachte, es geht ein Raunen durch die Menge, aber es gibt dafür Applaus. Ja, das ist aber ein schönes Leben, das du dann führst, ne?
Ja, du ja auch.
Okay. Ich verbringe keine Zeit mit deiner Frau und deinem Sohn.
Und das liegt nicht.
Und das liegt nicht an mir und nicht an dir und nicht an denen.
Nee. Es liegt, das ist Prenzlauer Berg, Schöneberg.
Nur es daran liegt es, dass die. Dass
und die ganzen ja, Vollgepistenmatratzen genau. Dazwischen kommen einfach nicht durch.
Genau, Berlin, da sind wir wieder. Wer so viel Zeit hat, geht vielleicht auch spazieren, geht durch die Stadt. Du hast in der letzten Zeit, wenn ich Fotos gesehen habe, auch heute, glaube ich, eine Kamera umhängen. Stimmt, damit hast du ja vorhin die Fäkalien, um es mal so zu formulieren, fotografiert. Ich will sie nicht sehen. Aber was machst du, du fotografierst, was da so kommt?
Also mache ich aber schon immer.
Und fährst vielleicht mal mit dem Bus oder mit der U-Bahn irgendwo hin und gehst dann zu Fuß und guckst dir die Stadt? Nein.
Nee, das mache ich gar nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad oder mit dem Moped und dann fahre ich woanders hin mal. Aber ich bin meistens eigentlich bei uns im Kiez, im Nachbarkiez, genau. Ich bin jetzt nicht so ein, also deswegen haben wir uns 5 Jahre nicht gesehen. Schöneberg, das ist schon...
Eine andere Welt.
Ist schon eine andere Welt. Ich war froh, dass es hier im Kolosseum ist. Prenzlberg, Gott sei Dank.
U2, ohne Schienenersatzverkehr, ging ratzfatz, muss ich
wirklich
sagen. Ja, ging wirklich. Ich bin, glaube ich, 22 Minuten gefahren oder so.
Ja.
Ja.
Das freut mich.
Ja, mich auch. Aber was ist das mit dir und Berlin? Also, ist ja eine Stadt, die sowieso polarisiert.
Ja.
Und für mich war damals klar, ich will nach Hamburg, will ich unbedingt nach Berlin, weil es ist so rau und ich will mich reiben. Also sagen wir mal, um das vorwegzunehmen, das ist aufgegangen. Und ich habe auch diesen Reflex, Berlin immer wieder zu verteidigen, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, diese Stadt, die ist doch so. Sage ich, nein, nicht nur. Aber ich merke, dass
es wird
so ein bisschen schwieriger. Und meine Argumente werden so. Wir verwässern mehr und mehr. Das einzige Argument, das immer noch so steht wie eine Eins, ist, dass ich sage, und immer wenn ich eine Krise habe mit Berlin und dann gehe ich so rum und dann stehe ich an irgendeine Ampel und dann gucke ich auf der anderen Seite der Ampel und dann stehen da so, weiß ich nicht, so 6 junge Leute, die gar nicht zueinander gehören und bei denen man das Gefühl hat, in dieser Stadt könnt ihr so sein, ohne komisch angeguckt zu werden. Und dann sehe ich, was für einen selbstbestimmten und stolzen Blick die haben. Und dann, das meine ich dann auch so. Dann denke ich wirklich, dafür ist Berlin genau richtig und gut. Aber es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Was ist mit dem Gefühl, das du zu dieser Stadt hast?
Ach, ich glaube, das ist einfach ein wie in so einer Liebesbeziehung.
Schlaft ihr noch zusammen? Also wir schlafen schon längst nicht mehr.
Schon lange nicht mehr. Wirklich schon lange nicht mehr. Und man denkt aber, naja gut, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen. Puh. Einmal im halben Jahr reicht schon. Und dann merkt man aber irgendwann, man ist dann auch mal bei anderen.
Okay, jetzt wird die Allegorie vielleicht ein bisschen...
Nee, man ist auch mal in anderen Städten und dann merkt man auch, Mensch, hier ist irgendwie interessanter oder hier funktioniert das irgendwie. Und ich finde, dass Berlin... ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, Berlin ist over, glaube ich, gerade. So hart das klingt und das tut ja auch weh, zu merken, die Stadt für mich, für die Anfang 20-Jährigen, die da mit großem Abenteuerempfinden an der Ampel stehen, natürlich nicht. Wobei ich auch sagen würde, boah, also die Miete, das müssen die sich auch irgendwie leisten können.
Total, absolut.
Also ich sehe eigentlich, wenn ich jetzt durch die Stadt dann doch mal mit dem Fahrrad und mit dem Moped fahre, ich sehe einfach, dass alles... zumacht und es ist auch nicht, klar, es verändert sich, aber es ist nicht so, dass was zumacht und was Geiles hinkommt, sondern es wird zugemacht und kommt was Beschissenes hin. Wenn man jetzt irgendwie den unten langfährt, am Mauerstreifen an der Spree und rechts sieht man diese fürchterlich hässliche Dreckshalle, die jedes Jahr einen anderen Namen hat. Mal ist es Uber, mal ist es O2 World. Und ich denke so als Künstler, ich habe da Feist zum Beispiel gesehen, großartige Künstlerin, die sich jahrelang den Arsch abgespielt hat und dann steht die in einer Halle, die heißt Uber Eats und das muss die auch noch bei Instagram schreiben. Heute bin ich bei Uber Eats in der Arena. Das ist ja fürchterlich. Und dann kommst du vorbei und dann siehst du da, wo früher der Holzmarkt Bar 25 war, dann sind dann irgendwelche Hotels. Das sind ja alles bestimmt ganz wunderbare, nette Betreiber, die das Familienunternehmen
in der 12. Generation.
Ja, aber das sieht scheiße aus und ist total langweilig und es ist überhaupt nicht inspirierend, es ist viel zu teuer, es ist nicht aufregend. Und deswegen finde ich das irgendwie, eine Stadt wie Berlin, die lebt ja genau davon, dass das alles nicht so ganz zusammenpasst. Aber jetzt passt das Hässliche einfach überhaupt nicht mehr zusammen.
Ja. Es gibt mehr Ketten, also in allen Bezirken. Ja, ich glaube, hier will, falls Sie jetzt erst einschalten und sich wundern, ist das, was sind denn das für lustige Geräusche im Hintergrund? Kennen wir ja gar nicht. Hier sind Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute live und wir sind sozusagen
in der Uber-Eats-Arena. Genau.
Stimmt.
Ja, das ist schrecklich. Das macht mich fertig. Wo gehen wir heute hin? In die Uber-Arena.
Ah ja, mein Gott, wenn es jetzt Mercedes-Benz wäre auch besser. Selbst mit Vergnügen Arena ist
doch.
Ah, war eine Fangfrage.
Nee. Nein, das hat ja einen Namen.
Aber ist das nicht jetzt, auch? Okay, pass auf, jetzt sehr provokativ. Aber gerade als du das mit Feist gesagt hast, ja, ne, habe ich gedacht, ja, darüber kann man sich aufregen, aber dann hast du auch hoffentlich kein Spotify, oder? Doch. Das ist genau, Feist spielt sich über Jahrzehnte die Finger blutig und hat jetzt das Glück, dass sie einen Namen hat und eine Marke ist und so weiter. Aber und
deswegen gehe ich dann natürlich, wenn ein neues Feist-Album kommt, gehe ich natürlich zu Dussmann.
Du kaufst es.
Und dann gehe ich zu einer Vinylabteilung und gebe da viel zu viel Geld für eine
Nein, du bist noch Yesterday, das ist toll, aber die meisten eben auch nicht. Also wir müssen, ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen auch, was gemeint ist. Und ich glaube, es ist auch kaum ein Bezirk, den man da ausnehmen kann. Und es gibt dann irgendwelche komischen Ketten, Restaurantketten, Shisha-Ketten, Ketten, diese ganzen Bäckereiketten, alles ist so diese kleinen Läden, das wissen wir und es ist so schade, jetzt sagen andere Leute natürlich, Berlin hatte noch nie Geld, Berlin war am aufregendsten, wenn die Kultur- und die Kunstszene aus sich selbst, aus der Verzweiflung, aus der Not herausgeboren wurde, Künstler dürfen nicht satt sein, Künstler müssen leiden, ne? Und dann müssen sie halt in die Außenbezirke, dann werden sich die Außenbezirke, dann werden sich da irgendwelche kreativen Nester auftun. Das ist ja das, was dann als schnell als Gegenargument gebracht wird. Aber gut, ja, ich weiß, was eben. Ach, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, wie schade, sonst könnten wir das alles noch so ausdiskutieren. Wir hätten so viele Lösungsansätze für diese Stadt. Aber das vielleicht, es gibt so viele Leute, die so viele gute Lösungsansätze für die Probleme in dieser Stadt haben, aber sie werden nicht gehört und nicht gefragt. Und das nervt mich wahnsinnig.
Ich war dieses Jahr auf dem Roten Rathausfest. Warst du da mal?
Ich wollte dahin, aber ich bin an dem Tag mit dem Auto unterwegs gewesen und die ganze Stadt war so voll, dass ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, diesen alten Skoda einfach auf der Straße stehen zu lassen mit dem Schlüssel, der steckt. Ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Nein, sonst hätten wir uns da gesehen.
Hätten wir uns da gesehen und da wäre nämlich genau das, dass man denkt, da lädt die Stadt Berlin ein, lädt ihre Kreativen und Leute ein und ich bin da und ich denke, ich bin bei der Raiffeisenbank. Und das ist... Nee, es war irgendwie, weiß ich nicht. Naja.
Okay,
hey, in München ist es auch nicht mehr. Wir sehen uns bei Markus Söder beim Sommerfest.
Jetzt verlassen wir das Gespräch gerade in so einer. Aber wir kommen da jetzt nicht raus. Ist er denn? Du klappst es hinten richtig gut zu mit der letzten Geschichte für deinen letzten Song. Warte mal hier, du digitalisierst bestimmt alles, ne? Deine ganzen Fragen, wenn du jemandem
gegenüber. Nein, das darf ich vielleicht kurz. Ja, ich habe auch Papier. Darf ich erzählen? Vor unserem Gespräch sagtest du, hast du diese vier Zettel gehalten und hast gesagt, das ist dein Leben.
Ja, und viele Sachen habe ich hier noch gar nicht vorgelesen. So, wir gehen raus mit The Suburbs. Arcade Fire.
Arcade Fire, ja. Da gehen wir gedanklich, fahren wir aus der Stadt raus mit dem Skoda oder mit dem Mercedes oder was auch immer, fahren nach Brandenburg. Für mich ist das ist Arcade Fire, ich denke an Amerika, ich denke an meine Hochzeits-, mein Honeymoon mit meiner Frau Stefanie und dann haben wir diese Platte ganz oft gehört. Und vielleicht, um das abzuschließen, braucht Berlin einfach wieder mehr Liebe. Und mit diesem Song gehen die Herzen vielleicht
Let's
auf.
Let's spread love. Vielen herzlichen Dank an dich und an euch
Danke
alle.
Euch.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.